Hallo, die Karten werden neu gemischt für einen neuen Gamondocast in 2023, aber ihr hattet ja schon einen aufgenommen. Ich noch nicht, ich bin Jan, hi.
Hallo, Jan.
Das ist mein erster Cast dieses Jahr, glaube ich. Marco ist hier, hi.
Hallo Leute, bin da.
Hallo Lukas.
Hallo.
Boah, fast vollzählig.
Ja, wir reden wie immer über Videospiele und wie immer fangen wir an mit den Sachen, die wir gespielt haben. Und ich nominiere Lukas dazu anzufangen.
Also du warst beim letzten Mal ja nicht dabei, aber ich will jetzt natürlich nicht alles wiederholen. Ich habe die ganzen Sachen, die ich damals gespielt habe, weitergespielt.
Okay.
Dazu gehören Atomic Heart, weil das beim Game Pass war. Allerdings habe ich das mittlerweile jetzt auch nur 3 Stunden gespielt und jetzt auch schon seit 1,5 Wochen nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen weitergespielt, muss aber auch sagen, wie ich es da schon gesagt habe, ist kein sonderlich gutes Spiel, beziehungsweise hat mich eher enttäuscht und mit den ganzen Kontroversen.
Ich habe es ein bisschen gespielt, eine Stunde oder so. Es ist ein schönes Design. Ich mag die Designs. Ich finde den Protagonisten super nervig, wie alle anderen auch.
Yep.
Ich finde das Kampfsystem so mittel. Ich finde es schwer einzuschätzen. Manchmal sterbe ich sehr schnell und manchmal nicht.
Also ich kann auf jeden Fall zustimmen beim Protagonisten, den finde ich schrecklich. Ich finde das Voice Acting nicht gut, ich finde die Dialoge schlecht, ich finde die Charaktere teilweise, oder ja doch die Charaktere nicht so gut oder überhaupt nicht gut geschrieben, vor allem den, ich habe ja schon mich mehrmals in der Slack-Gruppe ausgelassen über den BDSM-Roboter, das finde ich absolut, also keine Ahnung, das ist wie vor 10, 15 Jahren oder so, das ist so Game Design oder so, wo ich mir denke, also was für Writing ist das denn? Was habt ihr euch denn da gedacht? Also das finde ich so fehl am Platz irgendwie. Und es ist auch gar nicht witzig. Aber egal, ich spiele es jetzt auch nicht mehr, deswegen will ich mich auch gar nicht darüber auslassen. Sonst habe ich ein bisschen Yakuza Ishin weitergespielt.
Das spiele ich auch derzeit.
Das Remake oder Remaster, finde ich sehr gut. Da habe ich ja auch schon viel drüber geredet, aber da bin ich gespannt, was du sagst.
Okay.
Und sonst habe ich sehr viel Hogwarts Legacy gespielt, bin noch nicht durch, aber habe jetzt, glaube ich, 25 Stunden gespielt und genieße es sehr, mehr wegen der Welt und dem Design und allem drumherum als der Hauptstory, die ist nämlich eher, ich will nicht langweilig sagen, aber sie hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich habe auch schon gemerkt, wie ich teilweise ab und zu mal Dialoge nur noch lese oder überfliege und dann skippe, was ich tatsächlich sehr selten bei Rollenspielen sonst mache. Aber keine Ahnung, da war es wirklich so, dass es teilweise echt nicht so spannend ist. Aber alles drumherum ist einfach wunderschön und weckt so viel Emotionen einfach, wenn man Harry Potter mag. Ich hatte auch schon Marco damals gesagt, ich hatte es Gebrauch gekauft. Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht neu kaufen will und so war es dann auch und genieße aber trotzdem das Spiel jetzt zu spielen und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Hat aber auch teilweise, man merkt, dass das, dass da kein AAA-Studio dahinter steht, sage ich mal. Es hat schon Avalanche Studios, ist es, glaube ich, oder Avalanche Games.
Ich fand ja das IGN-Review sehr absurd davon.
Was haben die geschrieben? Ich weiß gar nicht.
Die haben dem Ding eine 9 gegeben.
Oh, krass.
Wo sie gesagt haben, dass das Ding technisch eine Katastrophe ist und dass die Story nicht super interessant ist, aber trotzdem einen 9 gegeben, weil es Harry Potter ist.
Ja, das finde ich, das ist dann fragwürdig. Okay. Ja.
Das ist so, also, lass das sein, ich meine.
Die Story kann man sicherlich noch, da kann man theoretisch noch subjektiv sein, aber wie gesagt, die Mehrheit sagt ja, dass sie nicht so interessant ist. Technisch hatte ich jetzt echt schon mehrere Bugs, also das fing damit an, dass irgendwie Charaktere nicht mehr gefolgt sind, die für Quests relevant waren, wo ich dann neu laden musste, weil die irgendwie einfach gegen eine unsichtbare Wand gelaufen sind. Zauber haben irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich konnte einmal eine Quest nicht abschließen. Ich bin durch Türen gebuggt. Also es sind schon viele Sachen, wo man einfach merkt, dass das nicht 100% polished ist. Es ist aber auch echt ein riesiges Spiel und ich glaube, wenn Avalanche dann einen zweiten Teil oder ein Sequel machen wird, sieht man hoffentlich Verbesserungen. Ich glaube, das ist einfach ein Projekt, wo sie eigentlich nicht so die Kragenweite dafür haben, es aber trotzdem dennoch im Gesamten sehr gut gemacht haben, trotz der Unzulänglichkeiten. Aber einfach seinen eigenen Charakter erstellen, sei es Hexe oder Hexer oder non-binär, das ist schon einfach cool und es macht einfach Spaß, das Schloss zu erkunden. mit dem Besen am Schloss lang zu fliegen, neben den Türmen vorbei. Also es ist natürlich den Film nachempfunden, das Design, auch der Welt außenrum, also Hagrids Hütte oder sowas, die natürlich da noch nicht Hagrids Hütte ist, aber so Sachen halt. Es ist einfach wunderschön und die Welt ist echt super toll, auch die Tiere, die dort leben oder die Tierwesen. Es ist hat einfach, es ist ein ganz schönes Gefühl, wenn man es spielt oder zumindest für mich. Von der Warte kann ich es auf jeden Fall Leuten, die Harry Potter mögen, empfehlen. Ob das jetzt für normale Rollenspielfans interessant ist, kann ich schwer beurteilen. Und sonst, wer es halt gebraucht irgendwie holt, warum nicht? Genau. Mhm. Und sonst habe ich eigentlich nichts anderes Neues mehr gespielt. Ich hatte The Quarry kurz mal angefangen, eine Stunde.
Oh.
Aber will das mit einem Freund dann noch im Couch-Koop spielen, deswegen habe ich jetzt aufgehört.
Ah,
fand's aber die erste Stunde. Ja, fand's die erste Stunde aber tatsächlich ganz, ganz spannend bisher.
Ja. Ist ja auch kein schlechtes Spiel.
Okay, okay, dann jetzt wo ich muss tatsächlich The Quarry auch noch spielen. Ich habe das relativ nah nach Launch gekauft und hätte sehr viel Geld sparen können, wenn ich gewusst hätte, wie lange ich das nicht spiele. Ich hatte bisher noch nicht die Muße gefunden, einen interaktiven Film zu spielen. Da war mir bisher noch nicht nach.
Ja.
Da ich jetzt so viel rede, kann ich dich in Zugzwang bringen, Marco, dass du erzählst, was du gespielt hast.
Ah ja.
Seit dem letzten Mal.
Ja, das war jetzt nicht sonderlich viel tatsächlich bei mir. Ich habe, beim letzten Mal hatte ich ja schon ein bisschen was zu Resident Evil Village gesagt in PlayStation VR 2. Das habe ich ja inzwischen durch. Und ich muss noch mal sagen, das ist ein super Spiel für PlayStation VR, beziehungsweise für VR im Allgemeinen jetzt, also nicht für PlayStation VR, sondern generell für VR. Denn die Atmosphäre ist wahnsinnig toll, die Optik ist ja einfach der Hammer. Und ja, der Horror, der tut sein Übriges. Das Spiel hat natürlich einige Probleme. Also man merkt ein paar Ecken tatsächlich an, dass das nicht wirklich für VR gedacht war. Ein paar Zwischensequenzen sind dann halt einfach quasi flach auf dem Monitor, manchmal sind sie interaktiv. Da gibt es ein paar tolle Zwischensequenzen, die dann wieder in VR sind. Es gibt da so eine Szene, wo man, das ist relativ am Ende, wo man irgendwo sehr tief runtergeschmissen wird, wirklich sehr tief. Und da ist mir tatsächlich Flaumwagen geworden, als wäre ich wirklich so, als würde ich fallen halt. Also das, der Körper hat gedacht, ich falle. Das war interessant. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ich musste mich dann auch erstmal ein bisschen setzen. Aber generell tolle Erfahrung und meine Meinung hat sich jetzt zu dem Spiel nicht geändert. Es ist ein tolles Horrorspiel, was man in VR nochmal besonders zur Geltung kommen lassen kann. Ich habe auch noch den DLC gespielt hier, Shadows of Rose. Den fand ich tatsächlich auch relativ gut. Also nicht alles davon. Ich sag mal, so ein Viertel davon fand ich sehr gut und der Rest, der, ja, kann man so durch. Ich habe von einigen gehört, die waren jetzt nicht so begeistert von dem DLC. Ich mochte den, war zufrieden damit, also kann man mit leben. Dann dachte ich mir, ich spiele mal was anderes, also habe ich dann, wollte ich noch irgendein neues Spiel anfangen, aber bevor halt hier The Legend of Heroes Trails to Azure, das ist ja jetzt diese Woche erschienen. Das heißt, ich muss ein Spiel anfangen, das nicht so lange dauert. Und da habe ich dann Blair Witch gespielt. Habt ihr das mal gespielt, Blair Witch?
Ich habe es auf einem Gamescom Preview Event gespielt.
Ach stimmt.
Ich glaube, auch. Das kann man sogar nachlesen auf gamondo.de, auch wenn das jetzt inzwischen veraltet ist, weil zu dem Zeitpunkt war es nicht raus.
Ist alt.
Retrospektiv, aber gut, ich bin halt auch durch die Reviews beeinflusst, ist halt so
es ist auch meine Meinung.
Also ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, eine Kampfmechanik bei Blair Witch einzufügen und
Das war ja furchtbar. Nee. Also ich fasse nochmal für die Leute zusammen, die das Spiel jetzt nicht kennen, das ist einfach ein Spiel, wo man ein verlorenes Kind sucht und man spielt es in der Ego-Perspektive und man geht mit seinem Hund halt in den Wald, um das Kind zu suchen. Es gibt auch einen Charaktereditor tatsächlich, aber nur für den Hund. Gut, den sieht man wenigstens auch. Und dann läuft man halt in den Wald und verirrt sich und es passieren ein paar Dinge. Aber es ist halt irgendwie belanglos. Schwer zusammenzufassen, weil eigentlich ist es auch keine wirkliche Geschichte, sondern man hat noch so Gesprächspartner über Funk ein bisschen, manchmal ein paar Stellen. Und dann passieren unheimliche Dinge. Dann kommen Wesen, die dich verletzen können. Ich habe das erstmal nicht verstanden, wie man kämpft. Weil der Zettel, wo dann draufsteht, muss mit Licht hier agieren. Oder nicht Zettel, das war glaube ich ein Videotape, was man findet. Man muss mit Licht agieren. Das habe ich erst danach gefunden. Also man muss einfach mit der Taschenlampe dann entsprechend entgegenleuchten. Das ist aber so... Nee. Ich meine, der Hund war toll, man kann den Hund streicheln, das ist das beste Feature vom Spiel und
das war's. Streicheln ist immer gut.
Ja. Aber der ist auch mal so schnell weg, also man kann den irgendwo hinschicken, damit man was suchen kann, also damit der einen so ein bisschen weiterleitet. Aber der ist so schnell weg und wenn es so ein bisschen dichter wird im Wald, dann sieht man den nicht mehr. Dann ist ja fast die ganze Zeit dunkel. Ach, nee, war jetzt, nee, das hat mich jetzt nicht so überzeugt, das Spiel.
Du könntest ja stattdessen, weil das ist letzte Woche auf in einer physischen Edition erschienen, könntest du ja mal Signalis spielen.
Das habe ich tatsächlich. Habe ich bei mir hier liegen. Aber ich habe noch nicht angefangen, weil es ist ja diese Woche auch Legend of Heroes Trails to Azur erschienen, was ich jetzt gerade spiele. Das ist halt... Die Fortsetzung von The Legend of Heroes Trails from Zero hatte ich wahrscheinlich auch schon mal drüber erzählt, ist ein japanisches Rollenspiel und es ist ein Remaster einer älteren Version. Das Spiel kommt von 2011 und ja, ist im Grunde genauso wie Trails from Zero, hat die gleiche Optik, ist alles gleich, die gleichen Figuren. Es gibt eine neue Mechanik, das ist das Burst, das es gibt einen dann ein bisschen, wenn man so eine Burstleiste aufgefüllt hat, dann kann man da einen Modus freischalten, wo man dann mehr Kraft hat, also 20% mehr Power Schaden zufügt. Man hat keine Delays mehr bei Zaubersprüchen, das ist das Beste eigentlich daran, weil dann kann man einfach den besten Zauberspruch draufhauen, der ist so, wird sofort abgefeuert. Zauberspruch, also Arts halt, wie man es bei den Trades-Spielen hat. Und ist einfach schon mal sehr, sehr sympathisch. Ich habe es jetzt noch nicht durch. Ich meine, klar, es ist wieder ein japanisches Rollenspiel. Das dauert halt ein bisschen. Und ich konnte das ja jetzt erst Samstag erst anfangen. Also ich habe es jetzt 3 Tage lang durchgesuchtet schon. Ich denke, ich bin wahrscheinlich jetzt so ein Viertel durch oder sowas. So. Und es gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also es ist halt für Leute, die klassische Rollenspiele, also es ist ja rundenbasiert und mit dieser Anime-SD-Optik teilweise und ja, sehr theatralische Geschichte und ja, sehr klischeehaft, aber es ist so ein richtig schönes, klassisches japanisches Rollenspiel, mag ich schon gerne. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen so zugefangen, um das zu besprechen. Aber ihr kennt das nicht.
Ja, also gut, ich mein, wenn du Fan bist, dann bist du Fan.
Ne? Ja, ja, es ist leider so, ist leider so. Okay. Also nicht halt, ich habe ja auch die Trails of Cold Steel Spiele gespielt, alle. Ende des Jahres kommt dann noch hier The Legend of Nayuta, das ist halt noch so ein Spin-off, der in derselben Welt mitspielt. In derselben Welt spielt es halt. Und dann die Kudo no Kiseki-Teile, die halt noch, glaube ich, keinen westlichen Titel haben. Also der Trade zu Azur ist ja Aono Kiseki und die neuen Teile, die kommen ja dann, ich glaube, nächstes Jahr und Ende des Jahres kommt noch Trails into Reverie. Ah, es gibt so viele Spiele von den Trails-Titeln, also von den Legend of Heroes-Spielen, das ist, braucht man fast keine anderen Spiele mehr. Die sind ja auch alle so lang.
Ja, ich wollte schon sagen, wir müssen dir da irgendwie einen Gesprächspartner suchen, der auch genug Zeit hat, die ganzen Spiele zu spielen.
Ja. Ja, Lukas, du hast doch mal Trails of Cold Steel gespielt, oder?
Nee, ich hab's gekauft, aber die Spielzeit und das Investment, weil es so vieles schreckt mich ehrlich gesagt ab, obwohl ich es echt gerne erleben würde. Weil das Gameplay finde ich eigentlich echt cool, aber ja. Das ist so ganz oder gar nicht, weil ich will das auch nicht anfangen und dann irgendwie nach ein paar Stunden aufhören. Ja, I don't know.
Ja, müsste ich wahrscheinlich mal mit der Sarah besprechen, weil die hat ja auch alle Teile gespielt, also die hat sogar mehr Teile gespielt, weil die Trails in the Sky-Teile schon gespielt hat. Die habe ich noch nicht gespielt, da warte ich noch auf einen physischen Release, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr vielleicht kommen, da wurde sowas angedeutet. Mal schauen. Aber erstmal habe ich ja noch zu Genüge andere Trails-Titel zu spielen und noch andere Spiele, weil ich wollte ja auch noch hier Like a Dragon Ishin auch mal nochmal spielen. Und ja, dazu kam ich noch nicht. Aber das war's. Das sind so die Spiele.
Und zu Tunic kamst du auch noch nicht. Und zu Signalis kamst du auch noch nicht.
Nee. Liegt erstmal bei mir rum. Gespielt wird's dann später mal. Vielleicht, wenn ich in Rente gegangen bin, dann habe ich vielleicht mal Zeit, nur alle Spiele zu spielen.
Mir ist übrigens noch was eingefallen, was ich angeschaut hatte. Okay. Allerdings ist es nur eine Demo. Und zwar habe ich die Resident Evil 4 Chainsaw Demo gespielt.
Chainsaw, ja.
Die war tatsächlich.
Ich würde fast behaupten, cool. Das haben wir alle. Ah, Fragezeichen?
Ich nicht. Ich warte, ich meine, bei mir ist klar, okay, dass ich das Hauptspiel spiele, also da brauche ich die Demo nicht spielen.
Ja, okay, ja, auch wieder wahr. Also, Jan, willst du ein bisschen erzählen? Wenn du kannst, du willst, du kannst du überleiten deine weiteren Spiele.
Okay. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, mir hat die Demo gefallen. Mhm. Gucken, wie es weitergeht, ne? Ich meine, das ist jetzt halt schwierig, es ist halt Resident Evil 4. Ich meine, dass es jetzt quasi so einen neuen Zwischengegner-Typen gibt, ist ganz interessant. Mit dem nicht ganz toten, aber noch nicht kopfexplodierten, wie heißen die nochmal, Granadas? Heißt nicht Granadas?
Spanisch.
Sollte das Spiel eigentlich oft genug gespielt haben, um das zu wissen.
War das nicht Las Plagas?
Das ist nicht der Virus?
Achso, nee, stimmt.
Das ist, glaube ich, der Virus an sich.
Ja,
das war der Virus,
genau.
Wie auch immer die heißen. So was die Steuerung betrifft, so ein bisschen. Es ist halt eine Umgewöhnung. Ist auch jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr animationsbasiert. Von daher ist es nicht mehr so. So direkt wie der ursprüngliche Teil, also wie das Original. Weil da ist man ja wirklich teilweise so direkt in Sachen reingesnappt und jetzt fühlt sich das Ganze so minimal ein bisschen träger an. Würde ich behaupten. Was noch nicht so weit ist, dass es schlimm ist, aber es ist so ein bisschen. Es ist eine Umgewöhnung, die es jetzt schwierig macht zu sagen, das ist jetzt das Allerverbesserte. Auch wenn die Reviews das ja gesagt haben, von daher bin ich gespannt. Aber vom Look hat es mir gut gefallen, unüberraschenderweise würde ich behaupten. Dieses, dass du jetzt parieren kannst mit dem Messer, ist interessant. Also ich meine, du hattest ja eh schon ein ziemlich großes Moveset in Resident Evil 4 und da kommt jetzt dann halt nochmal ein ganzes Ding dazu. Da würde ich mich nicht wundern, wenn da interessante Runs auf YouTube und sowas zu sehen sind von dem ganzen Spiel. Ja, so die kleinen Änderungen, die man in der Demo gesehen hat, ist halt, habe ich jetzt kein Problem mit, finde ich alle mehr als okay. Der neue Anfang mit dem Haus, was ein bisschen größer ist, ist gut gemacht. Der Rest ist eigentlich ziemlich wie das Original, von daher. Es ist so. Bin ich mal sehr gespannt. Ich meine, Reviews sind ja auch schon rausgekommen. Die Reviews waren ja extrem positiv.
Oh ja.
Das Einzige, was nur ist, was schätze ich ähnlich wie bei Dead Space ist, ist halt so ein bisschen so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, es ist eines der besten Survival-Horror-Spiele, was jetzt wahrscheinlich möglicherweise unterm Strich noch besser ist als das Original, muss man halt mal dann gucken. Was sich dann aber nur so ein bisschen streitet mit, man kennt's halt. Ja. Insbesondere Resident Evil 4. So ein bisschen.
Ja, aber da ist jetzt so viel Zeit ins Land gestrichen, dass man sagen kann, ja, gut, könnte man mal.
Ja, aber es kam auch so, aber es wurde auch so oft neu veröffentlicht.
Das ist tatsächlich wahr.
Selbst ich habe ja, besitze ja, ich glaube, 4 Versionen von Resident Evil 4, was gut passt.
Und letztes Jahr kam ja dieser HD-Patch inoffiziell raus und da haben es ja sicherlich auch nochmal ein paar gespielt.
Hm. Ja, ja, ja. Ja, muss man schon. Ich meine, ist halt auch ein bisschen schwierig, kann man jetzt auch dem Spiel jetzt so nicht böse anrechnen. Ich bin halt nur gespannt, wie es so bei ich bin weniger gespannt, wie es bei Hardcore-Fans ankommt, sondern mehr so bei Leuten, die. Ich weiß nicht, bei wem ich wirklich gespannt bin. Das ist so ein bisschen, ja. Die Leute, die es lange nicht mehr gespielt haben, die werden sich sicherlich daran erfreuen. Werden dann vielleicht ein bisschen überrascht sein, dass es so ein bisschen dieses Gefühl hat, sah das Spiel nicht immer schon so aus? Und dann guckt man sich halt das alte Spiel an und merkt, oh nein, das alte Spiel ist ja ein paar Generationen zurück. Ja, aber nein, ich denke, die Demo, alles in allem war vielversprechend, so ein paar Sachen im Detail, wo man sich jetzt streiten kann, die Shotgun war nicht super toll. Wie gesagt, es spielt sich gefühlt ein wenig träger. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher wegen der Framerate, da bin ich nicht so der ideale Mensch für. Ich hatte jetzt mal alles eingeschaltet, aber war trotzdem im Performance-Modus. Weil man kann dann Raytracing nochmal separat einschalten, neben Qualität und Performance-Modus und Haar-Dinge kann man einschalten, dass das Haar von Leon mehr besser ist.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Es ist direkt unter Raytracing, es ist irgendwas, es heißt irgendwas her, irgendwas, keine Ahnung.
Okay, wild, das habe ich einfach.
Es ist nicht TressFX, habe ich jetzt keinen super großen Unterschied erkannt. Weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, ja. Jetzt hast du mich so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ich habe nicht so viel zu erzählen über die Demo. Hat mir gefallen. Ich habe das Spiel eh vorbestellt.
Ja, reicht. Reicht.
Ja, ich bin gespannt auf das. Ich bin gespannt auf das Spiel und werde es dann definitiv spielen. Und ja. Dann mache ich mal weiter zu dem anderen Spiel. Da brauche ich dann ja auch nur noch zusätzliche Notizen zu machen, wenn ihr das letzte Mal besprochen habt. Ich habe die letzte Folge nicht gehört. Es tut mir leid. Oh, ich schätze, mit PlayStation werde ich das noch nachholen. Aber ja, Like a Dragon Ishin bin ich am Spielen. Das wird jetzt unenthusiastischer klingen, als es gemeint ist.
Okay.
Das Positive ist, jedes Yakuza ist ein gutes Yakuza. Das Negative ist, ich kann sehen, warum es nicht direkt in den Westen geportet wurde, also das Originalspiel. Es ist so ein bisschen, ja, es ist gut, weil es ein Yakuza-Spiel ist. Wenn ich jetzt zwischen den Yakuza-Spielen ranken müsste, wär's irgendwo in der unteren Mitte, weil es halt überraschend wenig Spannendes macht dafür, dass es in einer anderen Zeit spielt. Und ich störe mich ein bisschen an der Story. Und woran ich mich störe, was ein bisschen spezieller ist, ist das komische Balancing zwischen den Side-Activities und den normalen Activities. Weil das Spiel hat unglaublich viel Kram, für den du grinden musst. Das ist mir negativ aufgefallen. Also extrem viele Quests bestehen darin, ich bin der und der Typ und ich will Kram. keine Ahnung, die meiste Zeit Gemüse. Es gibt diverse Leute, die Gemüse von dir wollen oder irgendwas zu essen. Und dann gibst du denen halt immer mal wieder was zu essen und das so 10 bis 20 Mal.
Fetch Quest.
Um quasi deren Side-Story zu lösen. Ja, 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 ja. Noch nicht mal quasi so ein Fetch Quest. Ich meine, jedes Fetch Quest ist auch ein Grind Quest, aber es fühlt sich halt sehr wie Grinden an. Dann hast du ja noch diese große Nebenaktivität, wie du ja bei jedem Yakuza bzw. Like a Dragon mindestens eine hast. Und diesmal ist es halt die Farm, die du für Haruka gekauft hast und die du für Haruka instand hältst. Und da ist es halt auch so, das ist eigentlich alles ganz nett. Du farmst ein bisschen und du erntest das ein bisschen und du hast das Koch-Minispiel, was überraschend mehr sophisticated ist, als man denkt. Und da kannst du Sachen machen und das kannst du halt alles verkaufen, aber da dauert es halt auch ewig, bis du Geld verdienst. Und dieses Hauptziel, quasi die Farm abzubezahlen, ist halt auch dann ein Riesenpreis. Und es ist allgemein ziemlich schwer, an Geld zu kommen in dem Spiel, wenn du es nicht gerade wirklich, wirklich grindest mit... Ich konnte sehr viel Geld grinden mit Hühnerrennen. Aber das Geld habe ich auch alles inzwischen wieder verloren, weil auch Schwerterschmieden extrem teuer ist. Und all das ist auch nicht so super wichtig, wenn du nur die Story spielen willst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Arena spielst, die optionale, wo du halt optional dann noch gegen Gegner kämpfen kannst, da ist halt ein massiver Sprung im Schwierigkeitsgrad von wegen, was die Gegner aushalten und so.
Ja, ist das nicht eher Postgame?
Das ist dann halt wirklich... Ja, das ist tatsächlich Postgame. Es ist nur die Frage, wie viel man dann wirklich braucht, um ins Postgame zu kommen, weil ich glaube, man muss sich dann erstmal dazu hingrinden. Und ja, das ist auch eine faire Sache. Das ist wahrscheinlich viel, ist so ausgelegt auf Postgame. Ja, ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Ich fand's bei anderen Spielen an der Reihe anders ausbalanciert und konnte so ein bisschen nebenbei machen. Immer. Mal wieder. Bis man dann so zu den ganz Hardcore, bis man dann zu den, wie heißt der nochmal? Den optionalen Endgegner, der in jedem Spiel ist.
Amon?
Amon, genau. Das ist dann immer so ein bisschen was, wo man sich hingrinden muss, aber der Rest ist dann halt so ein bisschen lockerer. Würde ich behaupten. Hatte ich das
Gefühl. Wie fandest du denn die Story bisher? Oder hast du es schon durch? Das hast du
Nee, ich hab's noch nicht durch. Ich bin im 8. Kapitel. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel gibt's?
Ich hab's auch nicht durch, kann's dir nicht sagen.
Okay.
Wahrscheinlich.
Welchen Kapitel bist du?
Kapitel 6.
Okay. Die Story ist okay.
Okay,
genau. Auch da kann ich wieder sehen, dass es halt, ja. Warum es halt nicht direkt lokalisiert wurde, weil es ist halt so ein bisschen, es ist halt schon ein bisschen drin in der speziellen Historie und erklärt sich nicht so super gut. Und ist halt auch so ein bisschen eine spezielle Sache, das ganze Geframe, weil es ist dann halt ein großer Kampf zwischen einer Gruppe von Loyalisten, die mehr so aufs feudale Japan stehen, aber es spielt halt im, in welchem Jahrhundert spielt das, im 18. oder im 19.? Im 19. Jahrhundert.
Wir haben es letztes Mal nachgeschaut.
Letztes Mal konnte ich es sagen. ich meine...
Müsste eigentlich schon, allein weil es Amerikaner gibt, müsste es im 19. Jahrhundert sein.
Ja, die sind ja auch nicht immer alle so korrekt. Ja doch, 19. Jahrhundert, 1860. Ja.
1860, okay.
Genau. Die Bakumatsu-Ära.
Und da ist halt so dieser Umschwung, aber es ist halt viel basierend auf diesem Kampf zwischen den Loyalisten, die mehr ein feudales Japan wollen und den quasi Revoluzern, die ein nicht ganz so feudales Japan wollen und ein bisschen mehr Republik, aber jetzt nicht so weit gehen würden, dass sie jetzt direkt sagen würden, Demokratie oder so, weil das dauert noch ein bisschen. Und das ist halt so ein bisschen... es ist nicht ganz so griffig, wie die Sachen, wo sie sich Sachen selber überlegt haben, sage ich mal, die ganzen der ganze Soap-Opera-Intrigen-Kram zwischen den verschiedenen Yakuza-Clans ist das nicht. Und ja, und das Problem ist halt nicht Kiryu, wie heißt er? Ryoma Sakamoto ist halt undercover unterwegs und er ist der schlechteste Undercover-Mann. Er ist so fürchterlich als Undercover-Mann. Er geht halt dahin zu dieser Organisation, weil er quasi den Mörder seines Ziehvaters finden will und untergräbt die halt, obwohl er eigentlich auf der anderen Seite ist und alle verdächtigen ihn sofort, dem kann man nicht trauen. Und alle sind so, hey, warum willst du eigentlich bei uns mitmachen? Und er sagt einfach nur, ja, ich mach, was ihr wollt, von daher fragt mich nicht. Und alle sind auch sofort, dein Name, den du verwendest, der ein anderer Name ist als Ryoma Sakamoto, klingt fake. Und er ist so,
Ja.
Und es ist eigentlich kein Spoiler, glaube ich. Es ist, glaube ich, noch nicht mal auch für dich kein Spoiler, weil es tatsächlich öfters passiert. Mich haben auch schon mehrere Leute angesprochen, mehrere Leute haben Ryoma bzw. Kiryu angesprochen. Hey, ich weiß, dass du super fake bist. Aber ich mache aus irgendeinem Grund nichts dagegen.
Ja.
Und keine Ahnung, wie das endet. Vielleicht endet das alles zu einem, vielleicht kommt das alles zu einem interessanten Ende zusammen. Und ich meine, das ist ja auch fairerweise, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt anfange zu sagen, ah, die Story ist schlecht, weil das unlogisch ist. Es ist mehr so halt, wow, ist nicht Kiryu schlecht darin, undercover zu sein. Ich finde es sehr beeindruckend.
Ja.
Er ist dann auch irgendwann mal erstaunt, dass das Konsequenzen hat, die ganzen Sachen, die er quasi für seine verfeindete Organisation macht. Und dass das nicht so super gute Auswirkungen auf die andere Seite macht, wenn er der einen Seite hilft. Was auch so, wo ich auch so denke, hättest du dir das mal früher überlegt, Junge? Aber ich meine, muss man halt auch fairerweise sagen, es ist halt, da ist es halt wirklich auch noch im Herzen ein Like a Dragon oder ein Yakuza-Spiel. Du hast halt wirklich wieder einen unglaublich naiven Protagonisten, der halt quasi so mit roher Überzeugungskraft sich durchkämpft für sein Ideal. Was ganz sympathisch ist, es ist halt nur spannend bei so einer Undercover-Geschichte. Jo. Wo man denkt, dass das so alles ein bisschen mehr in Grauzonen ist. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber von daher, wie gesagt, das sind alles so, ich rede mehr negativ, als ich meine. Ich meine, ich spiele es jetzt auch schon eine lange Zeit und ich habe auch, glaube ich, schon so ziemlich alte Sub-Stories durch. Bis halt auf den großen Grind-Kram. Und von daher gibt es auch vieles, was mir gut gefällt. Mir gefallen 2 von den 4 Kampfsachen. Das Farmen war ganz unterhaltsam, abgesehen davon, dass man halt ewig grinden muss. Ich finde, die Welt ist sehr schön eingefangen. Das ist halt natürlich dann tatsächlich halt mal was anderes als die anderen Yakuza bzw. Like a Dragon Spiele. Auch vor allem, weil es dann nicht nur ein Rotlichtdistrikt ist, von daher sieht man auch viele Kinder rumrennen, das finde ich ganz, ganz putzig, weil die siehst du irgendwie in anderen Spielen aus offensichtlichen Gründen nicht so viel.
Ja, also das Shinjuku, beziehungsweise Kaburochoko, wie heißt das Ending nochmal in Yakuza, dieses Viertel?
In Yakuza ist es Kamurocho.
Kamurocho. Genau, im Original heißt es ja irgendwie Kamurocho, aber das ist das Viertel, ich meine, das ist ja tagsüber, da laufen ja auch Schüler rum. Also das ist gut, dass da jetzt keine Kinder rumlaufen, hat wahrscheinlich eher entwicklungstechnische Gründe. Ich meine, in der Realität ist das ja auch ein Viertel, wo Leute normal einkaufen gehen können, also tagsüber.
Hatte ich nie so richtig den Eindruck, aber ja, vielleicht ist es auch eine Budgetsache. Aber hier siehst du Kinder rumlaufen, das fand ich ganz interessant. Und du siehst sehr viele Hunde rumlaufen. Und du kannst keine Hunde streicheln. Das ist tatsächlich eine Abwertung. Von daher, du kannst später eigene Hunde haben und du kannst sie theoretisch streicheln, aber sie haben keine Animation für das Streicheln gemacht.
Nein, das ist ja.
Was ehrlich gesagt super abgefuckt ist. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt versucht, rückwirkend Ishin ein bisschen in Schutz zu nehmen und zu sagen, so schlecht, wie ich das jetzt mache, ist es dann tatsächlich nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, es gibt unglaublich viele Hunde, die du nicht streichen kannst. Das ist nicht okay.
Das Blair Witch, das bessere Spiel.
Nicht okay. Von daher fast so schlimm wie Yakuza 5.
Ja, Yakuza 5. Ja. Gut.
Ja, was habe ich sonst noch so gespielt? Ja, ein bisschen Atomic Heart, hatten wir drüber geredet. Ich hatte Callisto-Protokoll gespielt. Hatten wir darüber jemals geredet?
Ich glaube nicht.
Glaub nicht.
Und das ist so ein Spiel, ich meine, da hat man jetzt ja im Prinzip auch alles gehört. Da bin ich ja jetzt auch relativ spät dran. Da hat ja auch schon jeder seine Meinung zu gemacht. Die Sache ist die, so gesehen ist das Spiel nicht so schlecht, wie die Leute tun. Das Problem ist, das letzte Viertel von dem Spiel ist sehr schlecht, von daher hinterlässt es einen sehr schlechten Eindruck. Und das andere Problem ist, es ist halt sehr ähnlich zu Dead Space, aber es ist nie so gut wie Dead Space oder besser als Dead Space. Was teilweise bizarr ist, weil es hat zum Beispiel, ich meine, es ist ein Horrorspiel, es hat ein lineares Level-Design, aber halt so ein lineares Level-Design, wo du hin und wieder mal irgendwo hingehen kannst, um extra Sachen dir zu holen, extra Ressourcen. Und das Problem ist, du weißt nie, wo der kritische Pfad ist und wo der andere Pfad ist. Also der Pfad, wo es weitergeht. Und du musst immer raten. Und das ist halt so seltsam, weil in Dead Space hattest du halt dieses Ding, wo du die Hand nach unten gemacht hast und dann hat es dir eine Linie angezeigt, so von wegen, da musst du als nächstes hin. Sodass du wissen konntest, wenn ich da als nächstes hin muss, dann kann ich erstmal dahin und dahin gehen. Und das sind so Sachen, wo man ja dann jetzt argumentieren kann, ja, ist dann ja theoretisch realistischer, aber praktisch gesehen macht es halt das Spiel nicht besser. Ja, weil man dann halt raten muss, gehe ich jetzt den kritischen Pfad ran, wo ich dann nicht hinterher wieder zurückgehen kann und sagen kann, oh, ich brauche aber noch diese Ressourcen, oder nicht?
Ja, ich verstehe das Problem. Also ich sehe beide Seiten.
Aber du wolltest jetzt was dagegen sagen.
Nee, ich verstehe beide Argumentationen. Das ist realistischer. Ich meine, es macht ja eine gewisse Spannung. Du weißt jetzt nicht, wo du lang gehen musst. Aber tatsächlich ist es ja auch, bei meiner Spieleweise ist es ja immer so, ich gehe mal da zuerst hin, wo ich nicht hin soll. Weil meistens ist der Weg sehr offensichtlich, wo man lang soll. Um halt zu gucken, was gibt's denn da noch. Wenn man das jetzt nicht kann, weiß ich nicht, ob mir das jetzt gefallen würde.
Naja. Ja, und das ist halt so ein bisschen... Und es ist halt auch ein Survival-Horror-Spiel, von daher, je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, ist das halt auch so ein Gedanke, was du brauchst und was nicht.
Wie ist denn der Schwierigkeitsgrad also generell?
Und
ich habe gehört, es soll ein bisschen schwerer sein.
Nicht so toll. Nicht so toll. Weil, wie ihr vielleicht wisst, ist das ja quasi ein Spiel, was durchaus eher Melee-fokust, also mehr Nahkampf fokussiert ist. Aber ich finde es nicht super gut dahin balanciert. Ich meine, es ist unterhaltsam, wie das funktioniert, auch wenn, da gab es auch wieder so ein paar komische Sachen, wie zum Beispiel, du kannst nach links und rechts ausweichen, aber das Spiel sagt dir direkt, okay, wenn du das eine Mal nach links ausweichst, musst du das nächste Mal rechts ausweichen und das ist quasi immer dasselbe. Du musst dir das erste Mal eine Richtung ausdenken und dann musst du immer die Richtung hin und her gehen.
Das hört sich weird an.
Ja,
da kann man genauso gut sagen, warum gibt es da nicht einfach nur einen Ausweichen-Button oder so. Aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten, was halt übler ins Gewicht fällt, ist halt, du kämpfst gegen Gegner und wenn du dann irgendwie von 4-5 Gegnern quasi zugespammt wirst, dann wird's nervig auf eine Weise, die nicht wirklich spaßig ist, insbesondere weil das Spiel auch nicht super dahingehend designt ist, dass du den Monstern ausweichen kannst. Und da gab es dann halt eine Stelle, wo ich ewig gehangen habe und wo ich dann tatsächlich auf easy gestellt habe, weil ich gedacht habe, das ist es mir irgendwie nicht wert. Weil dann kommt noch hinzu, so nach dem ersten Drittel des Spiels passiert es dann, dass die Gegner nach einer Weile mutieren. Und du musst denen quasi auf Tentakel schießen, damit sie nicht mutieren. Und wenn sie mutieren, dann wird aus denen quasi halt eine stärkere Version, die halt viel härter zuhauen kann. Und das ist dann halt eine doofe Kombination, wenn du halt irgendwie im Nahkampf verwickelt bist, mit einem von den Viechern, von drei anderen Viechern angegriffen wirst und die dann noch so schnell wie möglich erledigen musst, weil die sonst mutieren und dann noch stärker werden, ist das halt nicht so ideal. Da könnte man jetzt behaupten, ja, das ist dann herausfordernder, aber es ist halt mehr frustiger.
Ja,
insbesondere, weil ich dann halt auch, bevor ich den Schwierigkeitsgrad runtergestellt habe, auch halt auch mehr auf Taktiken zurückgreifen musste, um das Spiel zu cheesen.
Ja, hat ja da nichts mehr mit Horror zu tun, sondern ist dann einfach nur ungemütlich.
Ja, so in etwa. Und dann ist halt, und wie gesagt, das letzte Viertel ist halt nicht sehr gut. Ist das der einzige Bosskampf? Es gibt einen einzigen Bosskampf, der nicht super gut ist. Und dann kommt der Gegner mehrmals quasi als Standardgegner wieder vor. Und das wird jedes Mal, und das wird niemals besser. Und der Plot ist nicht super gut. Und der Plot endet auf eine doofe Weise. Und es ist einfach sehr seltsam. Was ich halt nicht dran verstehe, es sind halt die Dead Space-Macher, die Original-Dead Space-Macher. Die meisten von denen zumindest.
Ja.
Die dann jetzt zurückkommen, um quasi ein neues Spiel zu machen, unabhängig von dem, was mit EA und was mit Dead Space war. Und es fühlt sich nicht so an, als würden sie Vollgas geben. Ich werde einen Teufel tun, jemals irgendwie zu sagen, ah, fauler Entwickler oder sowas. Aber es fühlt sich halt nicht so an wie, jetzt können wir die ganzen Ideen und die ganzen Sachen, wo wir keine Zeit hatten oder nicht die Ressourcen hatten oder auf ein Dead Space 4 gehofft haben, die ganzen Sachen können wir jetzt in das Spiel reinpacken. Es ist halt ein Spiel, was recht ähnlich zu den Original-Dead Space-Spielen ist, nur halt, wie ich anfangs gesagt habe, in keiner Weise besser als Dead Space. Und das ist dann halt seltsam, vor allem wenn es halt das erste Spiel ist, wo sie sehr offensichtlich eigentlich ein Franchise draus machen wollten. Und ja, nach der Reaktion und den Kritiken und den Reaktionen von den Spielern kann ich nicht sehen, dass das jemals einen zweiten Teil bekommen wird.
Ja.
Und vielleicht ist das schade, vielleicht ist das auch so eine Sache wie bei, keine Ahnung, Assassin's Creed oder so, wo dann der zweite Teil richtig gut ist. Ich glaube daran, dass sie, das ist so ein bisschen, ich klinge jetzt so ein bisschen wie ein enttäuschter Vater, ich glaube daran, dass sie was Besseres können.
Ja, vielleicht muss man
sehr hübsch ist das Spiel. Sehr gute Grafik, extrem gute Grafik.
Der Atmosphäre soll ja auch gut sein.
Ja, Sounddesign ist auch sehr gut. Atmosphäre fand ich bei Dead Space besser, aber kann ich jetzt noch generell am wenigsten klagen. Audiovisuell ist es sehr gut. Spielerisch und von der Story her verstehe ich nicht ganz.
Ja, gut.
Dass da nicht mehr reingepackt wurde. Vielleicht gab es auch Probleme mit der Entwicklung. Ich meine, es sollte ja mal enger an PUBG liegen und es gibt einen interessanten Zusammenhang immer noch mit PUBG, aber da müsste ich jetzt alles spoilern, um das zu erklären, und da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu.
Ja,
ist der bewusster oder ist es nur, wenn man wirklich PUBG kennt oder?
Ich kenne mich mit PUBG jetzt nicht aus, aber ich habe auch gemerkt, beziehungsweise im Nachhinein habe ich dann zu einem Storybeat gemerkt, oh ja, das ist sehr ähnlich zu, da sehe ich, wo der Zusammenhang zu PUBG war. Es ist mehr so wirklich eine Sache, die am Ende die man am Ende erfährt, wo man halt so merkt, aha, das war die Verbindung. Mhm. Okay. Und kann ich jetzt auch nicht sagen, ob es besser oder schlechter gewesen wäre, wenn das ein bisschen ausgefeilter wäre. Schwierig.
Interesting. Mhm.
Ja, also ja, von daher, jedem, der interessiert ist, kann ich sagen, kann man spielen, ist zu 3/4 ein ganz gutes Spiel.
Dann sollte man aufhören.
Aber vorher kann man halt die Dead Space-Spiele spielen. Vielleicht nicht den dritten Teil, auch wenn vielleicht den dritten... Wenn man einen Koop-Partner hat, kann man den dritten Teil spielen. Mhm. Wenn man einen Koop-Partner hat, kann man den dritten Teil spielen und ich meine, das DLC zu Dead Space 3, dieser Epilog damals, der war halt... Das ist halt immer noch ein Ding. Also wer das nicht kennt, sollte sich mal definitiv die Endsequenz von diesem Dead Space 3 DLC angucken, weil, ja.
Es ist gut oder schlecht? Ich habe Dead Space 3 nämlich nach 20
Jahren. Es ist, ich würde sagen, es hat Eier.
Okay.
Also, ja, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, bewusst, dass das mit Dead Space nicht mehr wird. Und da haben sie dann quasi, lore-technisch haben sie wirklich Brücken verbrannt.
Also du kannst, ich meine, das Spiel ist, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder so, wenn Marco Schwein kennst ja, du kannst es auch gern spoilern.
Okay, okay.
Ich würde es nicht gern wissen.
Es ist eigentlich relativ einfach, weil, ich meine, Dead Space kennt ihr ja, du hast diesen Marker und der macht Monster aus Leuten. Mhm. Und beim zweiten Teil kommt raus, dass es mehrere gibt und es gibt halt die Religion und alles. Und im dritten Teil sind sie halt die ganze Zeit auf diesem Schneeplaneten und ganz am Ende von dem DLC kommen halt der Protagonist Isaac Clarke und der andere endlich weg, fliegen zur Erde und die ganze Erde ist ein riesiges Tentakelmonster und dann endet das Spiel und dann endet die Trilogie und das ist das Ende von allem und das ist fantastisch.
Okay, interessant.
Sie ist halt einfach, dass die Erde ein Tentakelmonster ist und es ist einfach, ja... Ich meine, ist halt Horror, ne?
Ja.
Da gewinnen nicht immer die Guten.
Ich glaube, ich wäre richtig sauer gewesen damals.
Na. Wie gesagt, ich meine, das ist halt auch der Epilog-DLC und es war halt zu dem Zeitpunkt noch ziemlich klar, dass da nichts mehr kommt und das ist halt so.
Ja, Leute waren eh sauer, dass das als DLC nach... Also, ist egal.
Ja, recht. Ja.
Ja.
Ja, auch wenn ich nicht glaube, dass das sowas ist, was dann rausgeschnitten wurde.
Nee, das ist so.
Ich glaube, das hatten sie schon extra gemacht. Hm. Das ist normalerweise der Vorwurf. Ja.
Dann haben wir
zu Hogwarts Legacy mag ich nicht super debattieren. Da halte ich meine Meinung zurück. Die habe ich schon irgendwo anders. Und es gibt genug Leute. Und ich habe mir auch diese Videos von Gronkh angesehen und diese Girlfriends Reviews Sache und da fand ich die Rechtfertigung alle ziemlich schwach.
Welche Rechtfertigung meinst du?
Ja, diese Rechtfertigung von wegen, keine Ahnung, bei Girlfriend Reviews war es ja, weil Leute ja gesagt haben, dass das ganze Universum und die Story von dem Spiel ziemlich antisemitisch ist. Mhm. Mussten wir da uns das jetzt unbedingt angucken und streamen? Wo so, nein, ihr müsst das nicht streamen. Und dann halt auch so Sachen wie, ah ja, wir senden ja, wir schicken ja auch schon, geben ja auch Spenden an Transorganisationen und sowas, was offensichtlich eine gute Sache ist, aber es fühlt sich dann an wie Ablasshandel, weil du kannst auch alles andere spielen.
Ja, ja, aber der Stream von Girlfriend Reviews war ja wirklich darauf ausgelegt, nur ein Spendenstream zu sein.
Ja, aber das ist das
Problem. Dann hätten sie halt ein anderes Spiel spielen können. Und da kann sie auch nicht sagen, ja, wir haben ja den Key gratis bekommen. Es ist halt, streamen ist promoten für das Spiel.
Genau, es ist Riesenwerbung. Es ist halt alle, die halt, also es gibt ja viele Streamer, die gesagt haben, ja, wir spenden das und die haben ja unglaublich viele Zuschauer. Und da das Spiel ja, ich meine, es ist ja offensichtlich, also subjektiv wohl auch so ein gutes Spiel, das macht halt wahnsinnig viel Werbung.
Also ich weiß ich trotzdem nicht, ob ich das tatsächlich schlimm finde.
Ja.
Ich schon. da kann ich halt nichts sagen. Das ist halt, du hast halt als eine Person, die halt quasi, das ist ja nicht mehr, es ist ja eine andere Seite. Ich sag jetzt nicht, oh, du, Lukas, bist jetzt ein, selbst wenn du es neu gekauft hättest oh, du, Lukas, bist jetzt ein schlechter Mensch, weil du es gekauft hast. Weil, nee. Ist halt, wie gesagt, da muss jeder seine eigene Linie ziehen. Aber wenn es dann darum geht, sowas öffentlich auszustrahlen, ja, dann ist das wieder was anderes.
Ja, vor allen Dingen.
Da weiß ich nicht, ob ich da so.
Aber ich weiß, was der Jan meint. Das ist halt so, ich will nicht sagen heuchlerisch, aber es geht so in die Richtung, weil ich glaube, das ist schon wahrscheinlich schon nett gemeint, aber du sagst halt auf der einen Seite, ja, ich spende jetzt hier für die Organisation, machst dann aber theoretisch gesehen Werbung dafür, also im Grunde um das Gegenteil, es ist, ach, keine Ahnung, es ist komisch. Ja. Aber ich halte mich aus der Diskussion komplett raus. Also ich,
Von daher, ja, ich wollte mich da eigentlich auch raushalten, aber das ist halt so mein Punkt. Das ist halt, es ist halt, niemand zwingt dich, das Spiel zu spielen.
Ja.
Darauf kommt es halt hinaus.
Genau, genau. Ich meine, irgendwann werde ich es wahrscheinlich doch spielen, aber egal.
Wird dich auch niemand zwingen, spiele es, Tunic und Signalis. Egal. Genau. Aber ich wollte es mir jetzt mit ganz anderen Leuten verscherzen, weil ich finde es jetzt ganz interessant. Ich war gerade just vor einigen Minuten noch, war ich auf dem Feed von Jason Schreier und war dann doch überrascht, wie sehr er von Diablo 4 schwärmt, dessen Beta ja jetzt raus ist. Okay. Wo auch wieder so eine Sache ist, nämlich keinem übel, wenn er das Spiel spielt, wenn er das Spiel kauft. Insbesondere, wenn er sich nicht mit den ganzen Activision Blizzard Sachen befasst hat. Aber von einem Jason Schreier, der dann richtigerweise auch sein Brot und Geld damit verdient hat, die ganzen Informationen rauszubringen und die Diskussion rauszubringen darüber, was für ein Drecksladen Activision und Blizzard sind. Und diese ganzen Sachen mit der Frau, die angeblich zum Selbstmord getrieben wurde, möglicherweise den ganzen anderen bestätigten sexuellen Übergriffen, was auch immer. Die Sache ist, dass das selbst mit der Microsoft-Situation sich nicht super zu bessern scheint, falls das überhaupt mal durchgeht. Und wenn das mal durchgeht, doch, das weil geht dann ja durch. Immer noch ja, vermutlich, ich weiß es nicht. Es ist immer, ich denke da jeden Tag was anderes drüber nach, aber das ist auch ein komplett anderes Thema eigentlich.
Ja, die sind jetzt bei der letzten
Mir geht es jetzt nur darum, dass...
Aber es geht
ja,
jetzt nicht um
schon,
die, es geht jetzt nicht um die Übernahme. Es ist,
Nee, ich glaub, wie jeder andere, ich bin einfach nur froh, wenn das Thema mit der Übernahme vorbei ist.
Ja, tatsächlich.
Es ist ein nerviges Thema und Sony ist da teilweise sehr peinlich geworden und... Egal. Wie gesagt, will ich eigentlich auch nicht drüber reden. Sondern ich will es mir mit den Diablo-Fans versauen, beziehungsweise mit Leuten wie Jason Schreier, die dann halt so umfangreich darüber berichten, was das für scheiß Arbeitssituation ist bei Activision Blizzard. Und dann, sobald das Spiel raus ist, ja, so geil, ich verbringe so viele Stunden damit, das zu spielen. Ist alles super, Microtransactions sind alle kein Problem. Und so, cool. Da stehen wir also in der Industrie, in dem journalistischen Zweig der Industrie. Ich meine, es ist ja schon schwer genug gewesen, irgendwie bei der ganzen Hogwarts Legacy-Geschichte zumindest die größeren wie GameStar und IGN dazu zu bringen, irgendetwas zu der ganzen Situation drumherum zu sagen. Und jetzt bei Diablo ist das schon gar kein Thema mehr.
Das hat mich
irgendwie auch zu sagen, hey, das sind Dinge, die man wissen sollte, bevor man dieses Spiel kauft. Möglicherweise.
Ja.
Und das ist möglicherweise eine Diskussion, die man anfangen sollte und die immer nur angefangen wird, die halt nie weitergeführt wird, weil es dann halt immer im Endeffekt heißt, ich will Spiel spielen. Und wie gesagt, als einzelne Privatperson soll man halt machen, wie man will. Ich meine, ich kaufe auch ständig bei Amazon. Das ist auch eines der fürchterlichsten Unternehmen. Ich erwische mich, auch wenn ich versuche darum drumherum zu kommen, aber Ich kaufe auch hin und wieder Süßkram von Nestle. Was eine noch schlimmere Organisation ist. Und das sind halt so Sachen, da muss jeder seine eigene Linie finden, aber es sollte schon eine größere Diskussion geben und selbst die, ich habe das Gefühl, selbst die kritischeren Stimmen oder die interessanteren Stimmen in der Spielepresse und der Spieleindustrie haben jetzt quasi ihr Werk getan, wenn es darum ging, irgendwie bei Hogwarts Legacy hinterher zu sein oder bei Atomic Heart her zu sein, was ich ein bisschen bizarr fand, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Da hinterher zu sein und dann halt wieder, ah ja, Diablo 4. Ich habe so gerne Diablo 2 gespielt, von daher werde ich da jetzt Loblieder drüber singen und eben insbesondere, wenn es dann so Leute gibt, ist wie Jason Schreier, der halt dessen Hauptding es halt ist, diese Missstände und alles aufzudecken, ist das halt sehr peinlich.
Tatsächlich, ja. Das ist ja ich finde das tatsächlich auch ein bisschen komisch, dass das so aus dem Blickfeld verschwunden ist. Es hat sich ja jetzt nicht so viel getan. Ich meine, ich glaube, es wurden ja Leute da bestraft und aber
also soweit mir bewusst ist, hat sich gar nichts getan.
Das ist, nee, also es stehen die eigentlich noch unter Beobachtung? Eigentlich schon, oder? Oder ist das auch schon wieder Schnee von gestern?
Ich meine, wie halt so Sachen unter Beobachtung steht, soweit ich weiß, haben sie noch ein, zwei einzelne Fälle wegen sexuellen Sachen von Einzelpersonen. Haben sie, glaube ich, noch am Laufen. Die meisten Sachen werden dann wahrscheinlich eh außergerichtlich mit einer Einigung, werden sie halt abbezahlen, wie das halt so ist.
Ja, ja, Geld regiert die Welt, das
muss
ist halt
man
immer
ja,
so.
Muss man ja ehrlich eingestehen. Von daher, da ist eigentlich nicht viel an Kritik zu erwarten. Und ich denke, spätestens sobald dann Diablo 4 rauskommt, ist dann auch quasi der Backlash, der sich bei den Investoren und bei den Aktionären zwischendurch mal verbreitet hat, ist dann wahrscheinlich auch wieder halbwegs gegessen.
Ja, ja.
Also eigentlich das Einzige, was jetzt halt noch wirklich Thema ist bei Activision Blizzard, ist ja eigentlich jetzt nur noch die Übernahmesache, weil die sich so ewig entzieht und weil...
Ja, da freut sich schon der Bobby Kotick drauf.
Das Ganze ist eigentlich, wie es immer ist, bei allen so Themen.
Ja, das ist... ich bin mal gespannt, was dann passiert nach der Übernahme. Der Kotick wird ja dann gehen, aber mit einem, ja, wie die Presse so sagt, mit einem goldenen Fallschirm. Ob sich dann in den Führungsetagen was ändern wird, ich bezweifle es.
Ich meine, wahrscheinlich nicht. Da wird es wahrscheinlich so ein paar demonstrative Sachen geben. Und da wird Microsoft vielleicht ein bisschen mehr hinter sein. Vielleicht. Also ich will es auch jetzt nicht beschwören. Naja, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, weil Microsoft da ein bisschen gefühlt mehr hinter ist. Da gab es mal so Sachen. Ist immer so ein bisschen hin und her. Das finde ich auch.
Schwierig zu sagen.
Von daher weiß man es nicht genau. Ich meine, ich meine für Spieler außerhalb von PlayStation-Sachen wird sich wahrscheinlich eh nichts groß ändern.
Nee, das ist nur für die PlayStation-Spieler wird sich was ändern.
Und selbst da gut. Starfield wird nicht kommen, aber gut, das wurde auch nie versprochen.
Ja, ich glaube, wurde das nicht am Anfang nicht versprochen? Ich
meine, definitiv nicht.
Kein Spiel mehr. Also sobald die Übernahme durch ist, werden nur noch die Spiele rausgehauen, die angekündigt sind für PlayStation, dann kommt da auch nichts mehr.
Ja.
Das ist.
Und ich meine, selbst Sony ist ja lustigerweise nur Call of Duty wichtig und
dass die da so.
Da machen sie alle möglichen Versprechungen, weil es Microsoft auch super egal ist, ob sie Call of Duty dann für die PlayStation rausbringen oder nicht.
Oh nee, das glaube ich nicht. Die wollen das definitiv nicht für PlayStation rausbringen.
Doch, das ist den.
Ey, hast du gesehen, was die für
Call of Duty natürlich. Die haben doch schon zugesagt, dass das mindestens 6 Jahre machen wollen.
Ja, hast du die
Bedingungen gesehen? Damit der Deal halt auch durchgeht.
Hast du die Bedingungen gesehen? Die haben ja Bedingungen gestellt, dass Sony ja Nein sagen muss. Die wollten ja hier von jedem PlayStation Plus Abo Kunden, der Preis sollte dann die Anzahl der Abokunden mal, also den Vollpreis vom Spiel. Das kannst du ja nicht, das ist ja das ist ja unbezahlbar.
Naja, aber das sind ja PlayStation Plus Sachen.
Ja,
also da weiß ich jetzt nichts genau von. Ich weiß nur, dass sie halt diese Sachen gemacht haben. Auch dieses Nintendo Agreement, was sie gemacht haben, was ich sehr interessant finde, weil sie da wirklich sagen,
ja, die haben noch gesagt,
sie wollen quasi den vollen Content von Spielen auf die Nintendo-Plattform bringen.
Ja, und es soll nativ laufen. Ja, das haben die auch noch versprochen. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Also.
Ja. Was Marco gerade gesagt hat, stand letztes Mal, da haben wir drüber geredet, glaube ich, auch kurz, stand ja in diesem, naja, wie heißt das, dieses Pamphlet, was sie da neulich hatten? Ich glaube, ich hatte es in die Gruppe in Slack geschickt.
Genau, das waren diese beiden Dokumente,
genau.
die vorgelegt worden sind oder vorgelegt
werden. Also, dass irgendwie mussten. Sony für jeden PS Plus-Kunden mehr oder weniger den Vollpreis zahlt, dass sie das in PS Plus bei sich veröffentlichen dürfen. Also Call of Duty. Also, es ist gänzlich absurd.
Das ist echt absurd.
Ja, gut, aber das sind jetzt halt PS Plus-Bedingungen. Da muss man jetzt wieder einen Unterschied sehen.
Ja, aber das ist ja dann. Ich meine, daran sehe ich ja, ich meine, dass...
Dass sie nicht unbedingt wollen, dass das Spiel auf PS Plus rauskommt, das kann ich ja durchaus verstehen.
Ja, warum bieten sie es dann überhaupt an? Also das ist das, ich meine, das ist etwas, was sie...
Ja, da weiß ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was sie genau wollen. Nicht jedes PlayStation-Spiel kommt auf PS Plus raus.
Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Also ich kenne jetzt nicht die Bedingungen, die Microsoft für diesen 10-Jahres-Plan, weil die haben ja gesagt, die wollen auch 10 Jahre... das auf der PlayStation bringen, da halten sie sich ja auch zurück. Was sind denn jetzt die Bedingungen dafür gewesen? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann halt einfach irgendwas Absurdes gewesen ist. Nur damit sie können sagen, ja, wir haben es ja angeboten, ne?
Ja, dann wundert mich nur, dass Sony halt nicht mit solchen Sachen rauskommt, sondern stattdessen sagt, ja, es kann ja sein, dass dann in der PlayStation-Version ein Bug sein könnte von Call of Duty, dass das Spiel schlechter ist als auf der Xbox und man das erst merkt, wenn man das Spiel zum Ende gespielt hat. Hä? Wo ich so gedacht habe, interessante Theorie. Ihr wisst, dass ihr lieben Leute von PlayStation wisst, dass ihr auch Spiele auf der Xbox rausbringt.
Ich weiß nicht,
naja, aber die Idee, es kann ja schon da sein, als Publisher dann zu sagen.
Ja, das war halt einer der Vorwürfe, wo sie halt gesagt haben, warum sie nicht diesen 10-Jahres-Deal und sowas annehmen können, war halt, da hat halt Sony, das war glaube ich vor dem europäischen Gericht, haben sie halt gesagt, ja, wir können uns halt nicht sicher sein, selbst wenn Microsoft irgendwie sagt, dass die Versionen gleich sind oder so, dass sie da nicht noch irgendetwas einbauen, um die PlayStation-Version aktiv schlechter zu machen. Müsste ich dir jetzt den Link raussuchen, war auf Eurogamer.
Also das Wording, wenn du es so sagst, ist natürlich scheiße, aber wenn man es von Sonys Warte aus sieht, kann man zumindest so argumentieren, dass Microsoft sich deutlich weniger Mühe geben wird, da überhaupt was Brauchbares rauszubringen, sozusagen. Und ich finde, das ist ja schon berechtigt. Da.
Ja, aber ist das in deren Interesse, das zu tun?
Nein, aber ja. Die Befürchtung ist ja trotzdem da.
Ja, gut. Aber das Fass brauchen wir jetzt auch nicht aufmachen. Es geht ja jetzt hier erstmal
nur. Ja, wir brauchen das Fass nicht aufzumachen. Es ist eine alberne Schlammschlacht. Und,
ja, das ist tatsächlich eine Schlammschlacht.
Es ist auch von Sony eine sehr alberne Schlammschlacht. Da kann ich euch von mir aus gerne Links schicken. Und es wird halt langsam inzwischen peinlich. Und ich meine, mir ist das dann auch recht, wenn es nicht passiert oder doch passiert. Ich meine, das Lustigste wäre, wenn es nicht passiert und dann aus irgendeinem Grund Activision Call of Duty cancelt.
Also ich hoffe tatsächlich, dass es eher passiert. Also mittlerweile finde ich es besser, wenn es passiert, weil dann ist sonst ist die Gefahr, dass irgendwie jemand wie Tencent dann versucht, Activision zu kaufen, weil offensichtlich wollen sie ja verkauft werden, sie wollen ja weg. So, oder sie wollen, sie bieten sich an, und dann ist es mir tatsächlich lieber, wenn sowas wie Microsoft es kauft, als dann, wenn der chinesische Großmarkt kommt, sage ich mal.
Ja. Ist halt auch, ist eher das Problem. Ihr könnt mir jetzt gerne vorwerfen, dass ich ein Microsoft-Fanboy oder sowas wäre, aber die Wahrheit ist, dass sowohl bei dem Activision-Deal als auch bei dem Bethesda-Deal, ich finde beide Firmen scheiße, von daher ist es mir irgendwie kackegal gewesen, dass sie von Microsoft gekauft werden. Microsoft kann, ist entweder besser oder es ist mir weiterhin egal, was die Firma macht.
Tatsächlich, ja gut.
Das ist auch das Lustige, ich werde definitiv Starfield kaufen und ich kann schon jetzt garantieren, dass mir Starfield nicht gefallen wird, weil ich nie die ganzen Bethesda-Serien, die Max-Rollspiele mochte. Ja. Und das wahrscheinlich eine Riesenenttäuschung für mich sein wird, weil ich Weltraum rumschippern mag, aber das dann wieder so eine Skyrim-Scheiße ist.
Ja, bei mir ist halt tatsächlich, also Bethesda, da waren ein paar Spiele. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem neuen Doom. Auch die neuen Wolfenstein-Spiele haben mir Spaß gemacht. Das hätte ich gern weitergespielt. Bei Activision Blizzard ist mir, also die Spiele, die die jetzt bringen, das sind halt jetzt nicht so unbedingt Spiele für mich, die meisten jedenfalls nicht. Ich meine, Crash Bandicoot hat mir
Die meisten Marken sind es ja losgeworden. Ich meine.
Ja, die haben immer noch relativ
viel. Ist Toys for Bob nicht auch, haben sie Toys, ja, Skylanders. Die haben relativ viel an Marken, aber sie machen ja nichts damit.
Nee, das
meine ich ja. Ich meine, da gab es ja die Sache mit hier, als The Tony Hawk das Remake rausgebracht haben. Sehr gute Remake von Vicarious Visions. Was hat Vicarious Visions als Dank bekommen? Sie sind jetzt ein Teil von der, sind jetzt, glaube ich, ein Teil von Blizzard und machen Content für, ich glaube sogar World of Warcraft.
Ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden, dass die Spiele, die du gerade genannt hast, das sind halt auch nicht die Teams, die davor sowas wie Fallout oder so gemacht haben.
Das sind ja nicht.
Die sind halt wirklich gut, Wolfenstein und Doom. Das sind halt wirklich gute Spiele, aber so das Fallout 4 war schon nicht mehr so geil und dann Fallout 76 sowieso nicht. Deswegen ist bei Starfield
jetzt auch. Ich meine jetzt die unter Bethesda, dem Publisher rausgekommen sind. Das sind ja auch Marken, die zu dem Deal gehören von Microsoft. Also wird jetzt kein Doom oder Wolfenstein mehr für PlayStation kommen.
Ja, leider, das stimmt. Ja, außer den. Ja, wobei.
Naja, bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich glaube, es wird jetzt erstmal allgemein kein Doom rauskommen.
Das ist wohl wahr. Aber für einen Wolfenstein
bitte. Und Wolfenstein ist ja irgendwie auch auf Eis gelegt worden, nachdem Youngblood nicht so gut war.
Ja, aber es war
da haben sie sich aber auch selbst ins Knie geschossen.
Aber halt auch schlecht.
Aber die anderen waren alle gut, ne? New Order.
Ja, die anderen waren schon gut.
New Colossus. Naja.
Aber wir werden sehen. Kann ich nicht einschätzen. Also ich denke, dass hier Elder Scrolls 6, denke ich schon, dass das irgendwie auf PlayStation erscheint, vielleicht auch auf Switch 2 oder was auch
immer. Wurde ja schon angekündigt, dass es exklusiv ist.
Würde mich nicht wundern, wenn viele Sachen auf Switch 2 erscheinen.
Nee, Elder Scrolls,
Soll
nur für PC und Xbox erscheinen.
Ja, das haben sie schon angekündigt. Phil Spencer gesagt,
glaube ich. Okay.
Huh. Ja. Dabei ist der Vorgänger Skyrim
noch für PC.
Für alles erschienen. Also es ist ja. Ja, für PC kommt es.
Ja, andererseits die PS3-Version damals war ziemlicher Rotz von allem, was ich gehört habe.
Ja, gab ja aber nochmal die Remaster-Version, die dann besser war.
Ja, und die Remaster, es gab zwei Remastered-Versionen, oder?
Ja, es gab zwei Remastered-Versionen.
Genau. Ja, Mann. Also das ist eines der wenigen Sachen, wo ich auf mich selber stolz bin. Ich besitze kein einziges Skyrim. Ich besitze viermal oder so Resident Evil 4, aber ich besitze kein einziges Skyrim. Ich werde niemals Skyrim spielen. Leute sagen mir auch, aber diese Endreal oder Endreal-Mod ist so toll und das glaube ich auch, aber das ist so, jetzt werde ich nicht anfangen, ein Skyrim dafür zu kaufen.
Ja, verstehe ich auch. Vor allem jetzt nach 10 Jahren After the Fact oder 12 Jahre After the Fact.
Ich werde niemals Skyrim spielen.
Das ist auch gut so, glaube ich. Muss man auch echt nicht. Damals war es schon ganz cool, aber das ist halt auch kein Spiel mehr, das den Test der Zeit überstanden hat, meiner Meinung nach.
Ich mochte halt Oblivion nicht. Ich mochte halt auch Fallout 3 nicht. Ich mag Fallout New Vegas.
Fallout New Vegas ist halt aber auch von Obsidian. Da merkt man halt, da ist halt das gute Team dran gewesen.
Ja. Gut. Haben wir noch was zu Diablo 4?
Nee, ich wollte das nur loswerden. Ich bin gespannt, nichts zu hören.
Gut.
gibt, wenn Diablo 4 rauskommt, außer Lobeshymnen und 10 von 10. Mhm. Und niemand, der dann irgendwie sagt, das ist aber vielleicht, da sollte man drüber reden.
Ja, vielleicht sollten auch unsere Zuhörer darüber reden und uns schreiben, wenn sie irgendwas Wichtiges uns mitteilen sollen, wollen zu der Activision Skandalen oder der Übernahme von Microsoft oder zu irgendeinem anderen Thema, was auch immer ihr wollt, schreibt uns mit podcast@gamondo.de.
Ja. Wir können uns nur nicht vorwerfen, dass wir da irgendwie hinter der Zeit ist, weil wahrscheinlich wird da morgen eh wieder ein neuer Bericht rauskommen, irgendwas Neues, was sie der EU oder bei der Dings neu vorgelegt haben und was Neues, über das sie sich streiten.
Ja, wir werden sehen.
Von daher, das könnt ihr uns nicht vorwerfen, aber komische Meinungen könnt ihr uns vorwerfen, dann könnt ihr sagen, warum die Meinungen schlecht sind und dann werde ich euch sagen, warum ihr Unrecht habt. Ich bin gespannt.
Ja, dann war's das tatsächlich für heute und ja, war nett, euch mal wieder gehört zu haben, vor allem den Jan, den wir dieses Jahr noch gar nicht gehört haben. Wir haben schon März, also meine Güte.
Das echt war schlimm. Echt lang.
Naja, mal gucken, wie das dann nächsten Monat aussieht, dann hören wir uns bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Bis dann. Ciao.